In der vergangenen Woche haben wir uns ja mit dem Gleichnis, also ist die Frage, ob man es Gleichnis nennen soll, aber es war so Ende der Bergpredigt, mit dem Gleichnis beschäftigt von dem Hausbau entweder auf Sand oder auf einem Felsen. Und dann haben wir ja gehört und uns damit beschäftigt, was Jesus sagt. Und er sagt, der kluge Mann, der sein Haus auf Fels baut, das ist der, der das Wort Gottes hört, der meine Worte hört und tut. Also das war ja das, was uns in der letzten Woche dann so beschäftigt hat. Und heute in diesem Gleichnis von den Talenten, hier nach der, ich sag mal, Version des Matthäus-Evangeliums, in diesem Gleichnis begegnet uns eben auch etwas vom Tun. Wir haben es gehört, dieses Gleichnis, der reiche Mann geht über Land oder zieht hinaus und gibt seinen Knechten eben das, und so beschreibt Matthäus das, was ihren Begabung entspricht. Der eine bekommt 5, der nächste 2 und der dritte 1 Talent. Ist interessant, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, wenn man dann das Lukas-Evangelium daneben legt und die Geschichte liest, wie sie im Lukas-Evangelium beschrieben ist, denn da kriegen alle das Gleiche. Und von daher hat Matthäus hier schon noch mal ein bisschen eine andere Gewichtung. Also der eine bekommt 5, der nächste 2, der nächste 1 Talent. Und wir merken eben, okay, im Reich Gottes, und das ist nicht nur im Reich Gottes so, geht es nicht um die große Gleichmacherei. Nein, im Reich Gottes sind Menschen unterschiedlich begabt. In dieser Welt sind Menschen unterschiedlich begabt. Und das nimmt diese Geschichte dann auch auf. Und Jesus erzählt dann, wenn er vom Reich Gottes erzählt, dann, ich sag mal, Geheimnis ist nicht, aber diese Wahrheit, dass eben auch das Reich Gottes nicht darin besteht, dass wir alles gleich machen, sondern, und Matthäus hebt das eben nochmal besonders hervor, je nach Begabung bekommen sie 5, 2 oder 1 Talent. Und so ein Talent, das sind ungefähr 6.000 Denare und 1 Denar ist der Lohn eines Tagelöhners eben für einen Tag Arbeit. Also damit man das so ein bisschen, die Summe so ein bisschen einordnen kann. Aber das ist eben das, was auch hier wichtig und wesentlich ist, dass es eben nicht um diese Gleichmacherei geht. Ich weiß nicht, wer von euch so ein bisschen die Paralympics geguckt hatte. Das ist immer wieder irgendwie auf eine ganz andere Weise bewegend. Weiß nicht, kennt von euch jemand Josia Topf? Niemand. So, dann als Hausaufgabe für die nächste Woche in der ZDF-Mediathek mal sich einen kleinen Bericht über diesen jungen Mann anschauen. Er hat 3 Medaillen geholt, Gold, Silber und Bronze. Und im Schwimmen. Und Paralympics ist ja schon auch nicht so leicht zu verstehen. Das wird ja, die Gruppen werden ja dann nach unterschiedlichen Handicaps dann auch zusammengestellt. Und bei ihm ist es so, bei Josia ist es so, dass er eigentlich keine Arme hat, also nur ganz kurz. Und die Beine sind auch unterschiedlich lang. Und wenn er schwimmt, macht er das nur aus dem Rumpf raus. Und das muss man sich mal angucken. Irre. Und er hat eben jetzt ein paar Medaillen geholt und er wird dann interviewt und er beschreibt so seine Lebenswirklichkeit und er sagt, ich bin schon manchmal ziemlich traurig und wenn ich könnte, würde ich meine Behinderung gerne loswerden. Also das ist jetzt nicht, wo er dann sagt, beinhaltet auch viele Chancen und so. Er sagt, er leidet auch schon darunter. Und hat aber irgendwann eben für sich entschieden, aus dem, was er an Talenten hat, etwas zu machen. Und das ist bewegend. Also ich finde, wenn man sich das bei den Paralympics anguckt, das ist bewegend. Also wie Menschen, die eben gehandicapt sind, eben die eingeschränkt sind, und wir alle sind ja irgendwie gehandicapt und eingeschränkt, aber wie diese Menschen dann trotzdem versuchen, sportlich großartige Leistungen zu vollbringen. Also ich kann euch das nur ans Herz legen. Schaut euch das mal in dieser Woche in der Mediathek an. Also wir Menschen sind unterschiedlich, auch unterschiedlich begabt. Also wenn ich aus dem Leben scheide, okay, ein paar Leute werden zu meiner Beerdigung kommen und irgendwie werden auch ein paar Leute ein bisschen traurig sein, aber zwei, drei Generationen später wird man mich nicht mehr kennen. Na, vielleicht schaffe ich noch ein bisschen was, aber also Martin Luther, also den kennt man. Den kennen auch viele, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Also der hat also richtig auch einen Fußabdruck hinterlassen. Der Kirchenvater Augustinus, also über den redet man heute noch und er wird auch laufend eben zitiert. Also die haben einen Fußabdruck hinterlassen. Also im Gegensatz zu diesen beiden wird mein Fußabdruck wirklich sehr überschaubar sein. Ja, sie hatten Begabungen, die ich nicht habe. Und so ist das im Leben auch, dass wir unterschiedlich begabt sind und dann das auch im Leben rausbekommen und uns auch damit irgendwann arrangieren müssen, dass wir sagen, okay, es gibt eben Leute, die, ja, die können weiterdenken, die können höher springen, die können schneller laufen. Und, ja, so ist das in dieser Welt. Und die Antwort auch hier des Evangeliums in dieser Geschichte ist eben, ja, im Reich Gottes wird es anders werden, ist eben nicht, dass es im Reich Gottes anders werden wird und dann sind wir alle gleich. Nein, die Unterschiede bleiben bestehen. Was aber wichtig ist, auch an dieser Stelle, wir sind alle unterschiedlich begabt, aber wir sind alle gleich viel wert. Und das ist erstmal das, was man auch sich immer wieder hinter die Ohren schreiben muss. Also das, was ich an Wert habe vor Gott, hängt nicht davon ab, was ich dann zu bringen habe, sondern ich bin erstmal wertvoll, weil ich bin. Und das ist eben auch wichtig und das versuchen wir ja auch gesellschaftlich, das ist ja auch in unser gesellschaftliches Denken dann übergegangen, das ist das, was wir versuchen ja miteinander zu leben, dass wir zwar unterschiedlich sind, aber am Ende doch im Wert es keinen Unterschied gibt. Und so ist das am Ende auch in dieser Geschichte. Und die Herausforderung, vor der wir stehen, vor der der Mensch steht, ist eben, dass er sich eben damit dann auch oder darauf immer wieder einlässt. So haben wir es in dieser Geschichte auch gehört. Der Mann geht über Land, verteilt seine Talente und eines Tages kommt er zurück. Und dann kommen die, denen er seine Talente anvertraut hat, kommen dann zu ihm und der 5 Talente hat, sagt, guck hier, ich habe es verdoppelt und es ist deins, hier, ich gebe es dir zurück. Und er wird gelobt. Derjenige, der 2 Talente hat, kommt zurück, kommt auch zu dem Mann hin und sagt, guck mal, ich hatte 2 Talente und ich habe es verdoppelt. Es ist deins, hier, ich gebe es dir zurück. Und auch er wird gelobt. Und dann kommt der 3. eben, der sagt, na, ich wusste, du bist ein harter Mann. Und ich wusste, ich muss wirklich auch Leistung bringen, weiß ich nicht, ob man es so kann. Aber ich weiß, dass du am Ende schon jemand bist, der dann auch genau hinguckt. Aber schau her, ich habe von dem, was du mir gegeben hast, nichts verloren. Nichts verspekuliert, nichts verspielt. Alles, was du mir gegeben hast, habe ich bewahrt. Und hier hast du es zurück. Und dann lesen wir eben in dieser Geschichte, dass dann der Herr diesen Knecht dann maßregelt und sagt, was war denn das? Was hast du denn da gemacht? Ich habe dir doch nicht diese Talente gegeben, dass du wie ein schlechter Konservativer dann das einfach konservierst und festhältst und am Ende sagen kannst, hier hast du es zurück, so wie du es mir gegeben hast. Das ist doch nicht das, worum es geht, wenn ich die Talente austeile. Und dann kommt noch das, ein Gerichtswort, also da können wir heute nicht so drauf eingehen, weil diese Geschichte schon in einem bestimmten Zusammenhang dann auch steht. Eben, sie steht ja am Ende des Matthäus-Evangeliums, wo es dann auch so um diese Gerichtsworte geht. Aber es ist eben schon dann so, und ihr habt es ja gehört auch in dieser Geschichte, dass der das eine Talent dann zurückbringt, nicht gut dabei wegkommt. Und die Frage ist dann eben, wie schaffen wir es oder wie gehen wir eigentlich gut mit unseren Talenten, die wir bekommen, um? Schlecht gehen wir damit um, wenn wir sagen, wir sind konservativ und wir konservieren es und gucken, dass da nichts drankommt, halten das irgendwie schön sauber und der Wert soll irgendwie eben dann nicht gemindert werden und können hinterher sagen, hier hast du es zurück. Das ist eben eine Variante, die nicht gut ist. Also das, was man bekommt, irgendwie zu konservieren, dass man es irgendwie behält. Was wichtig ist, um gut mit seinen Talenten umzugehen, und das ist eben das Erste, worum es geht, dass wir aufhören, uns zu vergleichen. Dass ich eben andauernd sage, ich habe ein Talent und du hast zwei Talente und du fünf und sich darüber beklagt und ärgert und. Und das ist ja etwas, was zu unserem Leben oft dazugehört, dass wir uns ärgern, dass wir neidisch sind, dass wir wütend sind über die, die eben mehr können. Und dann haben wir ja oft auch so bestimmte Wege, den anderen irgendwie zu maßregeln und so. Wer gut mit seinen Talenten umgehen will, der muss es akzeptieren, dass er begabt ist, wie er begabt ist und der andere anders begabt ist. Manchmal hat er mehr Talente, manchmal hat er weniger Talente. Wenn du gut mit deinen Talenten umgehen willst, musst du lernen, das zu akzeptieren, was du hast, und musst du lernen, dich nicht andauernd zu vergleichen. Wir haben das ja gerade in den Lehrplänen jetzt bei uns übernommen, also teilweise, dass wir dann sagen, also die Benotung muss aufhören. Bei den Bundesjugendspielen gibt es dann keine Sieger mehr, sondern irgendwie sind wir alle Sieger. Ja, der Gedanke ist nicht ganz dumm, aber am Ende doch falsch. Weil das nicht ganz Dumme daran ist, ist genau das, dass wir den jungen Menschen vermitteln wollen, dass er auch wertvoll ist, dass er auch ein Sieger ist. Aber das mache ich eben nicht durch Gleichmacherei, sondern das mache ich dadurch, und Wettkampfauseinandersetzung gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu. Deswegen gucken ja so viele Millionen Menschen dann auch Sportveranstaltungen. Es gehört zum Leben dazu. Das Entscheidende dahinter ist aber nicht, dass wir am Ende sagen, okay, alle sind irgendwie Sieger. Egal, ob die sich gegenseitig dann Knüpp in die Beine gespielt haben oder was auch immer. Nein, das Entscheidende ist, der Respekt vor dem Verlieren und vor dem Verlierer zu haben. Darum geht's, und das müssen wir vermitteln, weil wir sind nicht gleich. Wir sind unterschiedlich. Und bestimmte Dinge kann der eine besser und der andere eben nicht so gut. Und dann hilft es nicht, weil es auch nicht stimmt zu sagen, na, irgendwie sind wir, nee, sind wir nicht. Wenn ich bestimmte Fragen habe, gehe ich zum Ingolf und frage ihn, weil er da begabter ist, weil er da mehr Ahnung hat. Und das ist eben das, worum es dann auch geht, dass wir nicht aufhören, uns zu vergleichen in dem Sinne, dass wir Wettkämpfe miteinander gestalten, weil das gehört auch zum Leben dazu, macht auch viel Freude. Aber das Entscheidende muss sein, wir sind gleich wertvoll. Und das Siegen und das Verlieren hat einen Wert, und das müssen wir vermitteln. Also wenn du gut mit deinen Talenten umgehen willst, musst du zuallererst erstmal aufhören, dich immer zu vergleichen und ärgerlich darüber zu sein, dass der andere mehr Talente hat, oder dann überheblich zu sein, weil du sagst, na, guck mal, was der da in der Stunde macht, das mache ich ja in 5 Minuten. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt, um den es dann auch geht, ist die Frage, ob die Talente, die du bekommen hast, und jeder von euch hat Talente oder ein Talent, ob du das Talent, was du bekommen hast, eine Lust oder eine Last ist. Ob das, was du bekommen hast, eine Lust oder eine Last ist. Wir kriegen ja oft in unserem Leben eben genau das vermittelt, dass wir nicht scheitern dürfen, dass wir keine Fehler machen dürfen. Guck doch mal irgendwie dein Klassenkamerad, warum kriegen die das hin? Guck doch mal, und dann werden uns die anderen eben vor Augen gehalten und wir selber nehmen unser Versagen und ja, das war, wo wir eben nicht so talentiert sind. Und weil wir das immer wieder erleben, entwickeln wir Ängste in Bezug auf unsere Talente. Reicht es aus? Ist es gut genug? Kann es vielleicht sein, dass, wenn ich mit diesem Talent umgehe, ich es irgendwie verschleudere, dass ich auf einmal nichts mehr in der Hand habe? Der Knecht, der dritte Knecht, von dem wir hier gehört haben, war genau so gestrickt. Er hat gesagt, ich wusste, du bist ein strenger Herr. Und hatte Angst, mit seinen Talenten umzugehen, weil er Angst hatte, es falsch zu machen. Und dann sind die Talente, die man hat, eine Last. Und dann leidet man auch darunter. Und dann geht man eben nicht hinaus in die Welt und versucht, das irgendwie umzusetzen. Nein, dann steht man eigentlich immer sich selbst im Wege, weil man irgendwie sagt, na, und es könnte schief gehen. Und was sollen die Leute sagen? Und beim letzten Mal, wo es nicht funktioniert hat, und da gab es einen Rüffel und. Mit den Talenten umzugehen, gelingt nur, wenn ich sie nicht als Last empfinde, und als Last empfinde ich sie nicht, wenn ich mit dem, was ich bin, angstfrei umgehen kann. Und darum geht's. Und deswegen ist der Wert auch wichtig eines Menschen, der unabhängig ist von den Talenten, die er hat. Und junge Menschen, die dann in die Schule kommen, wir haben ja heute dann leider keine hier, aber junge Menschen, die in die Schule kommen, bekommen eben sehr oft diese Blockade, dass sie Angst haben, die Dinge falsch zu machen. Ich erlebe das hier bei uns, bei den Praktikanten und, dass sie einfach Angst haben, die Dinge falsch zu machen. Und das, was wir hier zuallererst machen mit den Leuten, ist, ihnen zu vermitteln, hab keine Angst. Du musst dir das zutrauen. Du musst Wege finden, auch aus dieser Angst herauszukommen, weil die Angst blockiert dich. Und wenn ich dann mit ihnen so ein bisschen Kopfrechnen mache, viele kriegen dann sowieso Panik. Mathe ist ja für viele dann wirklich auch so ein Stressfach, weil sie irgendwie in der Schule dann gemerkt haben, sie kriegen es nicht richtig hin. Und was weiß ich, dann wurde gelacht, da gab es eine Sechser, was weiß ich was. Und dann ist da so angstbesetzt, dass man selbst die einfachsten Dinge nicht mehr hinbekommt. Wir werden das nachher noch rausbekommen. Also ich mache mit euch noch eine Rechenaufgabe und bin mal gespannt, wer sie lösen kann. Also holt jetzt nicht schon mal eure Taschenrechner raus, also man kann es im Kopf rechnen. Aber das ist oft das, was dann passiert. Und was eben auch gerade am Anfang in der Schule passiert, warum aber die Grundschule, so wie es ja mal hieß oder auch immer noch heißt, so wesentlich ist. Einer der wesentlichen Punkte ist, den Kindern Lust zu vermitteln, zu lernen. Ich war ja auch 3 Jahre lang in der Erwachsenenbildung tätig, viel mit Langzeitarbeitslosen. Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, wenn ihr nicht wieder Lust bekommt, die Dinge falsch zu machen, wird das nichts. Und dieser Mann aus dieser Geschichte hatte Angst, es falsch zu machen. Und wurde von daher sehr konservativ, aber Jesus sagt, nee, darum ging es genau nicht. Zu Lust wird der Umgang mit den Talenten dann zuallererst dort, wo ich dankbar auch für das bin, was ich habe. Und zu dieser Dankbarkeit gehört eben auch dann eben dieses neidlose Anerkennen, dass die anderen anders sind und in dieser Andersartigkeit eben nicht diese Bewertung oder diese Wertigkeit des Menschen liegt. Das Nächste, worum es geht, und das ist eben ja auch oft das, was wir dann irgendwie verlernt haben in unserer Kultur. Worum geht es eigentlich, wenn ich mit meinen Talenten umgehe? Und was wir heute immer irgendwie damit verbinden, ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Du hast dein Talent. Und jetzt merkt man, du hast eine bestimmte Begabung und jetzt geht es darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das ist eben auch oft das Problem, dass Menschen Angst bekommen, an diesem Ziel vorbeizurennen, die Prüfung nicht zu schaffen, es nicht so weit zu bringen, dass man dieses Ziel erreicht. Es geht bei der Bildung nicht darum, bestimmte Ziele zu erreichen. Es geht bei dem Umgang mit den Talenten darum, nicht eben darum, bestimmte Ziele zu erreichen, sondern es geht um etwas ganz anderes, um etwas viel Schöneres. Es geht bei diesem Umgang mit den Talenten, bei diesem Thema Bildung und, geht es immer darum, dass Menschen sich entfalten. Du hast Talente, du hast Begabungen und gute Bildung hilft dir dabei, dich darin zu entfalten. Gute Prüfer suchen nicht das, was du nicht kannst, sondern finden heraus, was du kannst. Darum geht es bei diesem Thema, auch bei diesem Umgang mit den Talenten, dass wir das, was in uns ist, wir dem Raum geben und wir uns entfalten können. Und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe und das ist immer wieder auch etwas, was wir auch einüben müssen. Aber das ist die Botschaft Jesu. Also wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, es ist ziemlich am Ende des Matthäus-Evangeliums. Das ist die Botschaft Jesu für seine Gemeinde, wenn er nicht mehr da ist. Ich gehe und ich lasse euch zurück mit euren Talenten, die ich euch gebe. 5, 2, 1 Talent. Ihr seid in dieser Welt mit den Talenten, die ich euch gegeben habe und wuchert damit, geht damit um, lebt damit, habt keine Angst, irgendwie die Dinge zu verbocken, sondern lebt damit. Und dann geschieht eben genau das, was das Evangelium will, nämlich, und davon hatten wir es ja in der letzten Woche, dass der Glaube in den Alltag, in die Wirklichkeit hineinkommt, mit dem, was wir an Talenten und an Begabungen haben. Das Reich Gottes entfaltet sich nicht nur in der Studierstube, dort, wo wir darüber nachdenken, sondern wie beim letzten Mal der kluge Mann hört und tut. Und der, sag mal, beseelte Christ hört und horcht und nimmt das Reden Gottes wahr und gehorcht, indem er es umsetzt in den Alltag seines Lebens, indem er mit seinen Talenten wuchert und macht dabei die Erfahrung, dass Gott gegenwärtig ist, im Kleinen wie im Großen. Das ist die Botschaft Jesu an alle Erstklässler, aber auch an jeden von uns heute. Du bist begabt, du hast ein Talent und geh mit diesem Talent um. Wuchere damit. Der mit diesem einen Talent, ja, das ist interessant, bei Lukas wird es ein bisschen anders beschrieben, müsste man sich nochmal extra angucken, aber jetzt könnte man sagen, ja, der mit diesem einen Talent, oh, also ein Talent sind ungefähr 6.000 Denare. Ein Denar war ungefähr Tagelohn, also der Lohn eines Tagelöhners. Das heißt so ungefähr, das Jahreseinkommen eines Tagelöhners liegt bei 300 Denare. 6.000 hat er bekommen. Wie viele Jahresgehälter sind das? 20. Angeber. Er hätte ja wenigstens mal kurz rechnen können, damit die anderen sich nicht... Ja, aber Feiertage krank und haben wir jetzt mal abgezogen. Also, dieser Mann mit dem einen Talent, das ist nicht der, der irgendwie, sag mal, talentemäßig am Hungertuch nagen musste. 20 Jahresgehälter hat er mitbekommen. So reich ist der Ärmste beschenkt. Und so geht es eben auch im Reich Gottes, dass wir miteinander uns dabei helfen, dass sich unsere Talente entfalten. Und wenn wir merken, da bleibt einer zurück, dann sagen wir ihm nicht, sondern ja, dann freuen wir uns über das, was er hat und helfen ihm vielleicht, dann auch noch weiterzukommen. Und bei dem, der 2 oder 3 oder 5 Talente hat, freuen wir uns. Und am Ende, und das ist ja auch die Rechnung in dieser Geschichte hier, hat der 5 Talente hat, es verdoppelt. Und der 2 Talente hat, hat es auch verdoppelt. Und es geht schlussendlich nicht darum, wer hat das meiste bewirkt, sondern es geht darum, dass wir mit den Talenten, die wir haben, hineinwirken in diese Welt vom Reich Gottes aus bestimmt. Und das ist das, worum es in Bildung auch geht. Und von daher, ja, ist das auch immer wieder wichtig, aufzuhören mit den ganzen Vergleichen. Wahrzunehmen, was man selber kann und den Mut zu haben, das zu leben, weil wir genau dazu beauftragt sind. Und bist du groß oder bist du klein oder mittendrin? Gott liebt dich. Bist du dick oder bist du dünn? Gott liebt dich.